Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin, liebe Zuhörerschaft, und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Ich bin Dennis Jacobs, sitze hier in Hamburg, und im Stadion mir zugeschaltet ist Klaas Stechmann, frisch vom Fischkutter runter wahrscheinlich mit seinen holländischen Matthias Hahn. Lieber Klaas, ich muss mich im Vorfeld schon mal einmal entschuldigen, wenn ich heute ein bisschen verkatert klinge, kann es sein, weil ich auch ein bisschen verkatert bin. Ich habe nämlich gestern Abend ein Geschäftsessen gehabt mit meinem sozusagen technischen Backup-Koordinator beziehungsweise der Mann, der alle digitalen Fäden meiner Praxis und meines Internetauftritts den ganzen Tag zusammenführt und pflegt. Und der will durchaus mal bespaßt werden. Und wir waren gestern schön essen und haben dann hinterher einen schönen Cocktail getrunken. Mit dem Mann darf es mir auf jeden Fall nicht verscherzen, weil der hat bestimmt irgendwo so einen Button, und wenn er da draufklickt, bricht mein ganzes Internetsystem zusammen. Ich bin komplett hilflos wie ein Käfer auf dem Rücken. Also da habe ich überhaupt gar keine Affinität drin. Und ja, das ist mein Einstieg hier heute in diese Folge, liebe Leute. Es gab einen Cocktail namens Blood and Sand. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auf Whisky-Basis. Anyway, wie geht es dir? Herzlich willkommen, Klaas.
Ja, danke, Dennis. Mir geht's sehr gut. Ich finde es auch schön, dass du so offen mit dem Alkoholkonsum umgehst. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man offen über seine Problemchen reden soll. Und ja, finde ich gut. Die Hörer und Hörerinnen fragen sich wahrscheinlich, wann zum ersten Mal in dieser Folge wieder im Hintergrund eine Bierflasche geöffnet wird. Wir nehmen ziemlich früh am Morgen auf jetzt gerade, und ich werde mal gucken, was kommt. Ich muss nämlich sagen, ich bin mehr so der Typ, der auf dem Elternabend den Flachmann heimlich aufschraubt und sich dann einen Schluck vom Talisker gönnt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man das nicht heimlich macht, sondern damit offenkundig umgeht. So ist es ja auch in Deutschland hier,
würde ich sagen. Work hard, play hard, Junge. So sieht es
nämlich aus. Ja, genau. Ja, mir geht's sehr gut an diesem Tag. Heute haben wir so ein bisschen eine Folge vorbereitet mit verschiedenen Anekdoten wiederum mal. Wir gehen auch natürlich wieder auf unsere Zuhörerschaft ein. Und ich bin nochmal wiederum getriggert worden. Was ist denn jetzt mit den Orthopäden und so? Ne? Wie ist das? Und da habe ich mich mal hingesetzt und so 1, 2, 3 Anekdoten zusammengesammelt, die ich in dem Zusammenhang schon erlebt habe und so. Und um das Ganze mal vom Anfang an so ein bisschen zu relativieren, wir wollen uns ja, wie gesagt, nicht über andere Leute lustig machen. Und ich habe mich früher auch immer als Physio noch tierisch über andere Ärzte aufgeregt und über Orthopäden, weil man da ja so abhängig war von denen. Jetzt ist mir das Ganze relativ egal. Und man muss sich auch mal vorstellen, wie so eine Kassenpraxis in der Orthopädie aussieht. Also das ist ein unheimlicher Ansturm von Patientinnen und Patienten. Und man muss halt irgendwie zusehen, dass man die versorgt kriegt. Und die sitzen da vor einem, haben irgendwie 2, 3 Stunden gewartet, haben davor 3 Monate oder noch länger oder wie auch immer gewartet auf einen Termin. Und dann hat man nur 2 bis 3 Minuten Zeit, um dem halt irgendwie zu helfen. So. Und wie das halt so ist, sind dann einige Orthopäden halt oder Orthopädinnen nicht in der Lage, eine vernünftige Untersuchung zu machen. Ne? Gucken sich noch nicht mal das Knie an. Hose wird nicht ausgezogen, wird einfach nur auf den Bildschirm gestarrt und gut ist so. Ne? Und man muss sich das auch mal vorstellen. Du hast da jahrelang studiert, hast mit Sicherheit auch irgendwie Bock auf den Beruf gehabt, und dann sitzt du da und hast halt keine Zeit. Du hast keine Zeit. Selbst wenn du irgendwie da Know-how hast und da mehr Bock drauf hättest, kannst du das nicht machen. Du hast dann noch zig andere Leute, die richtig ungeduldig und dann mittlerweile auch schon angepisst sind, im Wartezimmer sitzen und kannst da nicht beigehen. Ne? Und da hat ein Orthopäde mal zu mir gesagt: Klaas, ich gebe dir 3 Monate in meinen Schuhen als Orthopäde, danach möchtest du nur noch Tierpfleger werden. Das hat mir eingeleuchtet, ne? Man muss sagen, die kriegen natürlich ein besseres Schmerzensgeld, so, ne? Die verdienen schon ganz gut, Aber hast du da Bock drauf auf sowas? Also, ich meine, wir beide haben uns ja unser Arbeitsumfeld so geschaffen, wie es jetzt ist, ne? Mit viel Zeit, mit Möglichkeiten, gründlich zu untersuchen, gründlich zu behandeln, eine hohe Zufriedenheit bei den Patienten herzustellen, hohe Zufriedenheit für uns. Aber so zu arbeiten, ne, da nehme ich lieber ein bisschen weniger Geld in Kauf.
Ja, also mein Kritikpunkt daran ist, also niemand schreibt gesetzlich vor, dass du nur 2 bis 3 Minuten die Zeit nehmen sollst mit den Leuten. Es sind eher die wirtschaftlichen Zwänge, die Orthopäden dann von Tür zu Tür jagen. Zum einen wollen die natürlich auch nicht mit ihrem Fiat 500, sondern am liebsten mit einem größeren Auto irgendwie nach Hause fahren, und das will verdient sein. Aber rein theoretisch könntest du, das würde dich jetzt keiner schlagen, durchaus ja ein bisschen mehr Zeit mit den einzelnen Menschen verbringen, und zwangsläufig machen sie es wahrscheinlich auch, weil einige Patienten sich dann einfach nicht rausbewegen oder sich besonders viel Zeit lassen, oder Oma Erna muss erstmal irgendwie ihren Zettel rauskramen oder wie auch immer.
Ja.
Also das Argument kann ich nur so bedingt verstehen, aber ich glaube auch, um dieses ganze Schiff am Laufen zu halten, und die haben auch viele Personalkosten und viel Office, was das Ganze überhaupt ermöglicht, dass die permanent eigentlich nur von Tür zu Tür gehen müssen, kurz in diese Themen reindippen. Was hast du? Ah, es geht in Richtung Fuß. Okay, wir machen mal ein Röntgenbild. Okay, ciao. Ja, also dieser ganze Apparat, dass es so überhaupt laufen kann, das funktioniert nur, wenn du halt ganz viel hohe Personalkosten bedienst, und deswegen musst du auch viel Kohle machen. So. Und es ist insgesamt ein wahnsinnig hoher Druck drauf, weil wir halt diesen Ärztemangel haben und einfach die Leute an den Fensterscheiben kratzen und reinkommen wollen, weil sie Probleme haben.
So, ja.
Unsexy Situation, und ich kenne mittlerweile einige Orthopäden, die sich deshalb auch bewusst als Privatpraxis niedergelassen haben, um einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben, um auch ein paar Dinge wirklich dann manuell zu machen, was aber natürlich den Großteil der Menschheit einfach ausschließt. So, entweder du bezahlst das privat oder du bist privat versichert, und am Ende des Tages ist das natürlich irgendwie uncool. Andererseits muss man sagen, das, was wir Osteopathen machen, schließt aufgrund dessen, was wir finanziell dafür nehmen, auch einen Großteil der Menschen einfach aus, weil sie es sich nicht leisten können. Aber ich möchte es auch nicht mehr missen. Also wir beide kennen auch noch Physio-Behandlungen im 20-Minuten-Takt und dann 3 in der Stunde und dann das am besten den ganzen Tag. Ich würde mir die Kugel geben. Also das hat mich hinterher auch mega gestresst. Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja. Und wo du vorhin sagtest, dass die Patienten kommen und an den Scheiben kratzen und da in die Praxis rein wollen, da hat mir letzte Woche ein Patient erzählt, dass er beim Orthopäden bei mir um die Ecke gewesen ist. Und das ist eine Praxis, die jeden Tag auch akute Patienten aufnimmt. Das heißt, du kannst dann morgens hingehen und wirst auch behandelt an dem Tag und musst dann halt nicht irgendwie monatelang warten. Die haben das aber streng limitiert auf 6 Patienten pro Tag. Und du kannst dir ja vorstellen, dann stehen da wahrscheinlich Leute schon irgendwie eine Stunde, bevor es losgeht.
Oh Gott.
Und dann ist es tatsächlich zu einer Schlägerei gekommen unter Patienten.
Alter.
Da kam dann jemand und der hat sich halt vorgedrängelt, ganz vorne in die Schlange gestellt, obwohl da andere Leute, was ich was, Omas, Opas, wie auch immer, da schon gezeltet haben vor der Praxis. Und es gab eine handfeste Keilerei.
Ja, ey, so, also wir lachen jetzt drüber, aber es ist natürlich dramatisch kacke.
Es ist dramatisch kacke, ja. Ich weiß noch nicht, wie es dann ausgegangen ist, wer gewonnen hat und ob die Polizei kommen musste, Großeinsatz oder so, weiß ich jetzt nicht genau, aber das zeigt auch, wie blank die Nerven
Klar. Survival of the Fittest, da sind wir mittlerweile.
Survival of the Fittest, ja, genau.
Okay, crazy, das habe ich noch nicht gehört. Also
ja.
Solche Anekdoten kenne ich hier in Hamburg von der Uniklinik, UKE.
Okay.
Dass in der Notfallaufnahme am Wochenende Security Services in den Räumen stehen, weil da natürlich alles Mögliche hinkommt, von besoffenen Partygästen bis hin zu irgendwelchen Obdachlosen und einfach irgendwelche Drogis, und da ist auch immer Rumble in the Jungle. Also das würde ich mir gerne mal als Vögelchen anschauen, aber da möchte ich auch nicht mir die Wochenenden um die Ohren hauen. Ich glaube, das ist auch...
Da gibt es doch genug RTL2-Dokus drüber, glaube ich, über sowas.
Ja, hätte auf jeden Fall dickes Potenzial. Ja, stimmt, solche Einsatznummern da.
Ja. Ja, genau. Ja. Und eine Sache, oder jemand, der noch seinen Senf zu dem Thema Orthopädie abgegeben hat, ist auf jeden Fall Eckhard von Hirschhausen, der mittlerweile zu den alten weißen Männern gehört. Der hat mal so einen ganz guten Witz gebracht. Ich weiß nicht, ob der von ihm kommt. Auf jeden Fall habe ich den bei ihm gehört. Da geht es darum, dass es ein Fußballfeld gibt und es wird ein Wettrennen veranstaltet. In der Mitte des Fußballfelds ist ein Topf mit 10.000 Euro. Und in allen vier Ecken werden jeweils vier unterschiedliche Fachärzte platziert. Ne? Und dann gibt es einen Startschuss. Und wer als erstes am Pott in der Mitte mit der Kohle ankommt, darf es behalten. Also ganz simple Spielregeln. Ne? In der einen Ecke steht ein schlechter Orthopäde. In der anderen Ecke ein guter Orthopäde. Die dritte Ecke ist von einem Radiologen besetzt. Und die vierte Ecke wird von einem Chirurgen besetzt. Und dann Startschuss. Und dann ist die Frage, wer gewinnt das Wettrennen?
Kennst du ihn? Ich weiß es. Also ich kenne diesen Witz, aber ja, löse es mal gerne auf.
Ja, genau. Es gewinnt immer der schlechte Orthopäde. Erstens, einen guten Orthopäden gibt es nicht. Zweitens, der Chirurg hat die Spielregeln nicht verstanden. Die waren ihm zu kompliziert. Und der Radiologe würde sich für 10.000 Euro gar nicht erst bewegen.
Ja.
Lustig, ne? So werden alle Klischees einem abgehakt, ja. Es ist ein ziemlich bekannter Witz. Ich finde ihn eigentlich ganz gut und zeigt ja auch, dass es selbst in der Ärzteschaft, da gibt's ja auch, kriegt man ja auch so ein bisschen mit, ne? Gibt's ja verschiedenste Klischees und wird der eine Schäl angeguckt. Und ich habe das auch schon öfter mitbekommen, gerade auch von Pädiatern, von Kinderärzten, dass sie echt manchmal mit den Augen rollen, wenn du sagst, ja, hier Orthopäde dies gesagt oder das gesagt und so. Mm. Ja, ne? So ein bisschen Konkurrenz, ein bisschen so, was der eine macht. Naja, ne? Jeder macht das dann selber am besten auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, stimmt schon. Also, wie gesagt, wir beide arbeiten mit vielen Orthopäden sehr gut zusammen und es gibt ja auch viele Orthopäden, die sich zum Beispiel in Osteopathie oder anderen manuellen Techniken fortbilden, aber auch viele praktische Ärzte und Allgemeinärzte. Und dann gibt es aber auch wieder ein paar Leute, wo ich echt mit dem Kopf schüttel. Also ich habe jetzt letzte Woche noch eine Patientin gehabt, die mir gesagt hat, ja, eine Empfehlung für Osteopathie zur Abrechnung der Krankenkasse hat mir meine Orthopäde nicht ausgestellt mit der Aussage, ich möchte nicht mitschuld sein, wenn was schief geht, so, weißt du? Also, da frage ich mich, was geht in deren Hundehirn ab, so, aber...
ja, aber da musst du vielleicht, entweder sind die gebrainwashed worden oder die haben auch schlechte Erfahrungen damit gemacht, ne? Also, beim Osteopathen gewesen und hinterher war die Rippe gebrochen oder ne? Also, gibt's ja auch, es gibt ja in jedem Beruf unendlich viele Pfeifen, ne? Nur weil wir irgendwie 5 Jahre eine lange, teure Fortbildung gemacht haben, heißt das ja nicht unbedingt, dass aus jedem dann automatisch ein Pro wird. So.
Mm, das stimmt schon. Ja, und dann gibt es die Kategorie, und die kennst du mit Sicherheit auch, so völlig desillusionierte Menschen, die dann in die Praxis kommen, früher auch als in Physiopraxis und gesagt bekommen haben vom Orthopäden, ja, ich schätze, so in 10, 20 Jahren sitzen sie im Rollstuhl, so bums, ja, und dann gehen die irgendwie mit irgendeinem Problem durch die Welt und überlegen schon, sich die Kugel zu geben. Also die Kommunikation ist manchmal echt katastrophal.
Katastrophal, ja.
Aber ich glaube, wenn ich im 2-Minuten-Takt Patienten behandeln würde, entweder du mähst immer die gleichen Phrasen oder irgendwann stumpfst du so ab, dass es dir dann zwischendurch mal passiert, dass du sowas sagst, weil normalerweise kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Orthopäde wirklich durch die Weltgeschichte geht und den Leuten solche Horrorszenarien prophezeit. Es sei denn, es ist jetzt wirklich verpflichtend, weil was weiß ich, was für eine Erkrankung vorliegt.
Ja.
Aber bei so funktionellen Themen oder irgendwelchen Schmerzsymptomen oder sowas random rauszuhauen, ist natürlich eine Katastrophe.
Das kennst du wahrscheinlich auch. Kenne ich auch, ja. Ich weiß noch, ich hatte einmal einen jungen Patienten, ich glaube, der war 26 damals, und der kam auch zu mir, ich habe so gefragt, ja, was kann ich tun? Und dann sagte er, ja, ich bin unheilbar krank, ich habe eine unheilbare Krankheit. Mein Orthopäde hat gesagt, ich habe Arthrose im Daumen. Ne? Ich dachte, als er unheilbar, okay, hat er jetzt irgendwie einen Hirntumor oder hat er noch ein halbes Jahr zu leben und dann möchte ich ein bisschen Kranio haben oder was? Und der hat auch Katastrophe, ne? Also mir fällt gerade der Fachbegriff dafür nicht ein, aber diese negative Kommunikation, ne, das hat ja auch einen riesen Einfluss im Sinne von eines Nocebos auf die Schmerzwahrnehmung und halt eben auch auf den Verlauf der Krankheit und des Schmerzes. Ne? Also der Thema Placebo, Nocebo, wie man damit umgeht. Und das ist eigentlich in der aktuellen, sag ich mal, in der Schulmedizin, Neurowissenschaften, wird da enormes Gewicht drauf gelegt, wie man kommuniziert, ne, was man halt alles bitte vermeiden sollte, trotzdem ehrlich bleibt und halt sachlich bleibt, aber halt eben nicht mit solchen katastrophalen Sätzen um sich wirft, ne, weil das halt einen riesen Einfluss auf die Menschen hat, auf das Leben von denen hat. Ne? Und das, weiß ich nicht, das wird mir auch immer noch gesagt, dass das in der Medizinausbildung, also im Studium, eigentlich immer noch so gut wie gar nicht vorkommt. Ne? Wie gehe ich mit Patienten um? Wie mache ich eine strukturierte Anamnese? Wie frage ich, welche Technik nutze ich und so? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass es einige Modellstudiengänge gibt, wo es anders ist. Aber so sage ich mal, die normale Ausbildung sieht sowas immer noch einen sehr, sehr geringen Rahmen vor. Das habe ich echt ganz oft gehört. Und dann hat man halt eben auch die Situation. Ne? Entweder ist man vielleicht ein empathischer Mensch und rettet sich das so ein bisschen, oder man haut halt sowas raus. Ne?
Ja. Schwierig. Ja, true. Ja, Orthopäden. Ich denke, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hat da schon so Erfahrungen gemacht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn uns mal wieder was unterkommt. Haltet die Ohren steif, immer wacker dagegen halten und lasst euch nicht für dumm verkaufen oder irgendwie unter Wert verkaufen. Alle kochen nur mit Wasser und am besten ist es einfach offen auf die Leute zuzugehen. Und wenn man merkt, dass die Orthopädie oder diese Praxis partout nichts mit einem zu tun haben will, dann würde ich auch mit Moonwalk da wieder rausgehen, weil ich glaube, dann ist es irgendwie unseriös. Also dann, was heißt unseriös, aber dann sind die nicht aufgeschlossen und haben dann meistens auch nicht so den allerbesten Ruf oder die allerbeste Qualität. Das ist meine Ansicht. Also ich glaube, Praxen, die für vielerlei Therapien offen sind und gut kommunizieren, das ist schon eine ganz andere Basis und da kann man viel erfolgreicher mitarbeiten. Anyway, Klaas, ich hatte letzte Woche meine Kack-Story zum Besten gegeben und diese Woche haben mich schon einige Patienten darauf angesprochen, beziehungsweise haben dieses eingetrocknete Kack-Moppets an der Wand gesehen und dann sich amüsiert. Das ist also immer noch da. Und da ist mir noch eine andere Anekdote eingefallen von aus meiner ganz früheren Physiozeit. Ich habe ja nach der Ausbildung erstmal im Krankenhaus gearbeitet und ich habe an meinem allerersten Arbeitstag so gefühlt die erste Patientin, die ich hatte, war nur Mobilisation aus dem Bett raus mit ein bisschen Gangschule nach einer Kontrastmitteluntersuchung. Und ich habe die Dame dann halt auch mobilisiert, die hatte noch so ein OP-Hemd an, das haben wir hinten so ein bisschen verschlossen, alles gut, Kreislauf, ja, ein bisschen wackelig, die Dame war auch schon ein bisschen älter und nach so einer Sedierung ist man ja dann erstmal auch ein bisschen durch den Wind. Naja, und wir sind dann auf dem Flur entlang, es war auch nicht so wahnsinnig viel los und ich war ganz happy, dass alles funktionierte, war ja auch relativ frisch und jung und hatte noch nicht so viel Kenne und auf einmal höre ich ein riesen Gelächter von hinten und drehte mich so um und sah dann eine Krankenschwester, die sich fast kugelte und dann habe ich so auf die Erde geguckt und habe gesehen, dass diese Dame einen riesen Kackstrich hinter sich hergezogen hat. Also, ich glaube, das war wirklich ungelogen. 3 bis 4 Meter lang, dünnflüssige Kacke, die wirklich wie eine Kokslinie langgezogen hinter ihr so runterlief. Und naja, du weißt vielleicht auch, dieses Kontrastmittel, was man gespritzt bekommt, das sorgt für Durchfälle oder es verflüssigt einfach den Stuhl. Und sie hätte das gar nicht wahrgenommen und hatte jetzt auch irgendwie unter diesem OP-Hemd nichts an. Und wir sind dann einfach durch die Gegend geflitzt und sie hat immer mal ein bisschen was losgelassen. Und es war mir natürlich mega unangenehm. Und sagte die Krankenschwester, der ich dafür bis heute dankbar bin, also die auch super erfahren war, sagte dann zu mir, ja, bringen Sie jetzt mal wieder ins Bett und ich kümmere mich hier drum und hat das dann alles geregelt und seitdem haben wir ein gutes Verhältnis gehabt für die Zeit, in der ich da war.
Ja. Okay. Ja, sowas kannst du haben. Also wenn man sich mit Fäkalien noch nicht auseinandergesetzt hat, wenn du im Krankenhaus arbeitest, da kommt das wohl oder übel relativ schnell. Ja,
ja, hier war eine Zeit lang auf der Intensivstation gearbeitet und wenn die Leute halt lange im Koma gelegen haben und dann mobilisiert werden, das Erste, was dann passiert, ist erstmal komplett Entleerung so und da war ich schon bekannt für, dass nach meinem Einsatz erstmal ein bisschen gepflegt werden musste.
Ja. Okay, ja, dann wird der Stöpsel gezogen, ja.
So sieht's aus.
Ja. Das ist oft bei den Babybehandlungen, die ich mache, nicht selten kommen die ja auch mit Koliken oder mit Verstopfungen dann zu mir. Und manchmal dann auch während der Behandlung. Dann geht's so richtig los, dass es halt aus der Windel raus bis unter die Achseln losgeht oder bis in den Nacken rein. Oder dann später zu Hause, dass dann einmal alles rauskommt. Und so. Das ist echt auch manchmal sehr interessant und auch enorm. Also, ja.
Ist natürlich aber auch ein Behandlungserfolg dann weil genau das wollen wir ja auch erzielen und am Ende des Tages verliert man als Therapeut ja auch irgendwie komplett die Scheu davor beziehungsweise den Ekel oder so. Es ist einfach es ist einfach mehr Arbeit, die dann entsteht und und es stinkt halt und ja, Punkt, das war es dann auch. So, gut.
Ja, genau. Ja. wollen wir zu einem Thema heute kommen? Bisher haben wir ja so ein bisschen rumgeplänkelt. Ich bin nämlich letztens gefragt worden von einem Hospitanten, der gefragt hat, was ist das Buch, was dich am meisten inspiriert hat oder was mich am meisten irgendwie therapeutisch vorangebracht hat? Und wir hatten ja vor zwei Folgen auch schon mal über Bücher gesprochen und welche es da so gibt. Und da haben wir beide jetzt mal eine kleine Liste vorbereitet, dass jeder von uns drei Bücher nennt, die uns therapeutisch, vielleicht persönlich oder auf jeden Fall eher in unserem beruflichen Setting vorangebracht haben. Mhm. Ja, Dennis, hast du überhaupt drei Bücher gelesen oder hast du drei Bücher gefunden? Ich habe nämlich, es ist mir sehr schwer gefallen, mich auf drei Bücher zu begrenzen.
Ah, okay.
Ich hatte jetzt überlegt, ob ich nicht vielleicht irgendwie sechs mit reinnehme oder so, aber ich hau dich raus, wenn du irgendwie...
Ehrlicherweise bin ich nicht so derjenige, der sein fachliches Wissen über Bücher sich aneignet. Und ich finde es schon manchmal interessant, aber so ein Buch ist natürlich für einen praktischen Beruf auch manchmal so ein bisschen limitiert in der Erklärungsweise.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe durchaus schon wahrgenommen, dass ich Lehrbücher vor einem Kurs mir durchgelesen habe und dann im Kurs festgestellt habe, ah krass, ich habe es ganz anders mir vorgestellt und ganz anders interpretiert und hätte das jetzt ganz anders umgesetzt. Aber dennoch habe ich natürlich auch eine Schrankwand voll aller möglichen Atlanten und Bücher und so weiter und so fort. Fang mal an, hau mal raus. Ich gebe dann zwischendurch auch ein, zwei Bücher zum Besten, beziehungsweise sage dir, ob deine Auswahl gut ist. Ich habe auch so ein bisschen was am Start.
Okay, gut. Bei mir hat es nämlich auch kein einziges osteopathisches Buch auf die Liste geschafft und eigentlich auch kein, sag ich mal, richtiges praktisches Buch, also auch kein Technikbuch, weil ich dir auf jeden Fall zustimme, dass man halt so die Praxis, die reine Technik, das lernt man definitiv nicht aus Büchern. Da geht nichts über einen guten Unterricht, eine gute Beziehung zwischen Lehrendem und Lernenden und am besten, dass man da wirklich kompetente Tutoren oder Mentoren oder so parat hat. Auf Platz Nummer 3, ich hol mal eben das Buch sogar her, ist das Buch Therapeutic Neuroscience Education, Teaching Patients About Pain. Das ist der englische Titel von Adrian Lowe. Also es geht darum, um die therapeutische Aufklärung von Patienten. Was ist Schmerz? Was verursacht den Schmerz? Und welche Glaubenssätze haben die Patienten zum Beispiel, die den Schmerz und die Problematik verstärken? Das greift relativ gut wieder das Thema von vorhin auf. Wenn man denkt, oh Gott, ich bin unheilbar krank und ich werde immer Schmerzen haben in meinem Daumen, weil mir irgendein Otto damals gesagt hat, ich habe Arthrose und so. Das limitiert einen. Und man weiß, dank der neuen guten Forschung, die seit Jahrzehnten besteht, dass halt so eine Arthrose Probleme machen kann, aber nicht muss. Das ist halt einfach unheimlich viele funktionelle Sachen gibt, die damit reinspielen in diese Problematik und dass man halt eben durch Aufklärung tatsächlich auch eine Schmerzreduktion erzielen kann. Ne? Dass man weiß, okay, Schmerz ist oft unabhängig von dem Gewebe, was da vielleicht Schrott ist, vielleicht auch nicht oder vielleicht auch nur völlig normal ist. Und dass es halt eben dadurch beeinflussbar ist. Und in dem Buch wird das sehr gut aufgegriffen. Also man wird als Leser auch erstmal aufgeklärt, was für Schmerzmechanismen gibt es. Fand ich sehr erhellend, obwohl ich einiges schon wusste. Und dann wird so dieser Brückenschlag geschafft, wie man das Patienten rüberbringen kann. Ne? Dass man da halt irgendwie denen so Beispiele erläutert, so gucken Sie mal hier, die Arthrose-Lüge, wie Liebscher Bracht irgendwie auch gesagt hat. So. Mhm. Das wird sehr gut gemacht, dass man da halt irgendwie Beispiele aufgezeigt bekommt, wie man das halt Patienten beibringen kann. Und das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, auch so in meinem Denken über Schmerzprozesse, über dieses rein pathomechanische Modell, ne? Also dieses rein biomechanische, ich habe Arthrose dort oder ich habe einen Bandscheibenvorfall, das muss ja immer wehtun, weil das definitiv falsch ist. Also es ist auf jeden Fall nicht annähernd die ganze Wahrheit. Ne? Da spielen halt unheimlich viele Sachen mit rein. Und das ist ja auch der Bereich, wo wir uns halt mit auskennen, wo wir halt auch zum Zuge kommen, ne? Mit unseren ganzen Skills, die wir haben, sei es rein manuell oder auch gesprächstechnisch oder motivierend, die Leute dazu hinzubringen, dass sie wieder selber sich mehr bewegen, mehr Zuversicht wieder haben und auch mehr Übungen machen zum Beispiel. Ne? Deswegen ist das ein Buch auf jeden Fall, ich sag den Titel nochmal, Therapeutic Neuroscience Education, Teaching Patients About Pain. Leider habe ich nicht nachgeschaut, ob es das auch schon im Deutschen gibt. Ich meine nämlich, gibt es nicht.
Alright.
Meine Nummer 3.
Ich starte mal mit einem Buch, das mich auch als Physio mehr geprägt hat und vor allen Dingen in meinem Handeln als Sporttherapeut. Und zwar gibt es ein therapeutisches Idol von mir, Dieter Czolek nennt der gute Mann sich, der früher unter anderem für Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln Therapeut war und den Spitznamen der Druide hatte und schon relativ früh so wahnsinnig alternative Techniken zur Behandlung von Sporttraumen inne hatte. Er hat zum Beispiel, also für mich bekannt als einer der ersten, irgendwie mit Blutegeln gearbeitet im Leistungssport und da gab es dann auch schon immer viele Artikel und Sportberichterstattungen drüber, was da für crazy Sachen mit diesen Topstars im Fußball gemacht werden. Und der hat zusammen mit Jörg Zittlau ein Buch geschrieben, das ist die natürliche Sportlerapotheke, die besten Hausmittel für Fitness und Leistungssteigerung, genau, aus dem Dörfler Verlag. Das ist jetzt schon echt in die Jahre gekommen, das Buch, und die wissenschaftlichen Studien da drin sind wahrscheinlich auch etwas überholt. Aber ich finde, ein ganz cooles Basiswerk, um einfach ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, gerade wenn du eine Sportmannschaft therapierst und vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht mal Duftmarken setzen willst, nochmal irgendwie als Therapeut kannst du ja auch so mit einigen Impulsen Leute aus ihren Glaubenssätzen oder aus ihren Ängsten oder Sorgen rausziehen oder einfach informieren über andere Wege und Methoden, und da stehen so ein paar Sachen drin angefangen von Tees über irgendwelche Salben, die man selber machen kann, bis hin zu, wie gesagt, Blutegeltherapie und so weiter und so fort. Das wird alles da anekdotisch angerissen und cool beschrieben, wie ich finde, und das hat auf jeden Fall heute immer noch Impact auf vieles, was ich so den Leuten als Hausaufgabe oder als was kann ich noch tun mitgebe. Eine Anekdote dazu: Als ich meine Damen-Hockeymannschaft übernommen habe als Therapeut, habe ich erst mir mal überlegt, wie kannst du so ein bisschen das Eis brechen, und in der Saisonvorbereitung wird halt viel Kondition und Kraft gebolzt und die Mädels hatten an einem Tag alle richtig schwere Beine. Und da bin ich in den Supermarkt gefahren und habe erstmal mehrere Töpfe Quark besorgt und habe die alle in einen großen Schüssel geschmissen und so sämtliche ätherischen Öle, die ich zur Verfügung hatte, irgendwie von japanischem Minzöl über, wie heißt das nochmal, Franz Brandwein und sonstige Sachen alle zusammengerührt, so dass ich hinterher so einen wahnsinnig freshen und intensiv riechenden Sud hatte sozusagen, und dann habe ich das Ganze nochmal auf 2 Töpfe aufgeteilt und mit Lebensmittelfarbe einen Topf rot gefärbt, weil unsere Vereinsfarben weiß, grau und rot sind oder waren. Und dann kamen die Mädels danach zu mir und haben die Beine mit dieser Quarkmasse beklatscht bekommen und mussten damit dann so lange durch die Gegend flitzen, bis das eingetrocknet war und durften es abspülen. Und das hat natürlich für große Augen, großes Hallo und ach krass, so arbeiten wir jetzt gesorgt. Und muss ich immer noch
so arbeiten wir jetzt.
Ja. Muss ich manchmal noch drüber nachdenken. Das war so mein Start. Und als Sporttherapeut musst du dir halt immer mal wieder einen neuen Impuls ausdenken und immer mal wieder eine neue Idee haben. Und da finde ich dieses Buch ganz cool. Und Dieter Czolek, mit dem kann man sich mal ein bisschen beschäftigen. Der, ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Anekdote drüber berichtet. Der hat auch mal die südkoreanische Nationalmannschaft betreut und in einem Spiel, wo es so wahnsinnig heiß war, in der Halbzeit alle mit nassen Laken eingewickelt und so, damit die schnell ihre Hitze aus dem Körper kriegen. Und sagt, dadurch waren sie dann auch häufig erfolgreicher nochmal in der zweiten Halbzeit als die anderen Teams und so weiter und so fort. Also wer sich mit Sporttherapie auseinandersetzt, kommt an dem Mann eigentlich nicht vorbei. Das ist meine Nummer 3.
Ja, sehr gut. Mein nächstes Buch ist von Brian Fulton geschrieben und das ist ins Deutsche übersetzt worden, Placebo-Effekte therapeutisch nutzen. Und das Thema Placebo hat ja bei uns in den Folgen schon oft eine Rolle gespielt und ein Großteil von den Themen, die mich halt inspiriert haben in der Praxis, kommt auf jeden Fall aus dem Buch oder das hat mich dazu gebracht, da weiter nach Studien zu schauen und schön ist das Buch, dass es halt auch wirklich auf die manuelle Therapie bezogen ist. Also der englische Originaltitel ist Placebo Effect in Manual Therapy, weil das halt eben nochmal beleuchtet, dass es insbesondere in der Interaktion zwischen Behandler und Patient, wenn die Hände eingesetzt werden, bestimmte Prozesse ablaufen, die den Heilungsprozess stark unterstützen. Ist sehr gut aufgebaut. Es wird erst einmal so erläutert, was der Placebo-Effekt auch ist und welche krassen Studien es dazu gibt, in welchen Zusammenhängen das eine Rolle spielt. Und dann wird später auch noch so aufgezeigt, wie man das halt nutzen kann. Ne? Wir haben das auch schon angerissen, was man selber an sich ändern kann, an der Kommunikation zum Beispiel oder auch an der Art und Weise, wie man behandelt, bis hin zum Wartezimmer, wie man das ausstaffiert und welche Musik man da spielt. Auf jeden Fall hoher praktischer Nutzen auf jeden Fall auch, ist letztes Jahr erst frisch übersetzt worden und relativ günstig zu erhalten. Placebo-Effekte therapeutisch nutzen von Brian Fulton.
Alright. Mein zweites Buch, das nehme ich immer mal wieder aus dem Schrank, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, beziehungsweise wenn ich nochmal irgendwie 1-2 Sachen verifizieren will, ist tatsächlich von Mega Kortz, kennst du wahrscheinlich aus, oder Maga Kortz, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Diagnoseleitfaden Osteopathie. Das ist eigentlich ziemlich gut und übersichtlich zusammengebrochen, die verschiedenen Kettensysteme und so anhand von, wie so Brainstorm-Tafeln runtergebrochen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt das Thema Hüfte, welche Faktoren können alle die Hüfte beeinflussen und dann hat sie das von verschiedenen Seiten beleuchtet und das hat mir damals zu Beginn meiner Zeit ziemlich geholfen, um ziemlich schnell einen Überblick zu bekommen, habe ich an alles gedacht sozusagen und hinten im Buch stehen dann auch noch so ein paar großen klassischen Patientengebieten wie Kopfschmerz oder Achillessehnenschmerz oder was weiß ich, Tendinitis am Arm, nochmal so ein paar Ideen, wo man denn überall mal gucken könnte, um osteopathisch helfen zu können. Und das fand ich eigentlich ganz praktisch. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch ein paar Neuauflagen von, ich habe eine etwas ältere Version im Thieme Verlag erschienen und ja, finde ich ganz gut. Ist jetzt nicht also ein Lieblingsbuch, aber ich glaube, eins, das ich durchaus öfter mal im Praxisalltag einfach verwende. Du kennst es auch?
Ja. Ich kenne das Buch, habe es aber noch nicht gelesen. Also ich weiß, dass es das gibt, habe es aber noch nicht so richtig mal mir durchgeschaut. Ja, habe aber auch schon gehört, dass es einen praktischen Nutzen haben soll, ja.
Ja, genau. Ich glaube, du bist jetzt in deinem Tun, hast Ja, also der Mehrwert für dich ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so mega groß, aber ich sag mal für Osteopathie-Starter ganz interessant und man kann es sich mal in die Hände nehmen und hat vielleicht nochmal den einen oder anderen Impact und ja,
das finde ich ganz praktisch. Cool. Mhm. Aber dann ist auf jeden Fall ja schon mal ein osteopathisches, praktisches Buch auf unserer Liste. Yeah. Ja, mein nächstes Buch wäre von Jean-Claude Guimbertot, Faszien, die Architektur des menschlichen Bindegewebes.
Yes.
Und ich muss jetzt ein bisschen zugeben, ich bin in meinem Buch mit involviert, ich bin der Herausgeber des Buches, in der deutschen Version zumindest. Das ist jetzt mir jetzt echt ein bisschen unangenehm. Ja, Schleicher. Ja, ich verdiene aber jetzt auch nicht mehr, ich verdiene nichts mehr an den Verkäufen jetzt, das geht an meiner Tasche vorbei.
Nichts mehr.
Nichts mehr. Ich habe natürlich damals für meine Arbeit ein bisschen Knete dafür gekriegt, richtig, aber ich habe ja auch in der letzten Folge oder in der vorletzten gesagt, dass es dann alles nicht so viel ist. Das Buch ist auf jeden Fall großartig. Also dieser Jean-Claude Guimbertot hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, auf jeden Fall. Sehr viele Leute, Physios, Osteopathen und auch einige Patienten kennen die Videos von ihm. Strolling Under the Skin war damals sein Durchbruch, aber sein berühmtes Werk, wo er halt, das muss man jetzt mal betonen, bei Lebenden die Faszien dargestellt hat. Also das, was unter der Haut stattfindet. Wir sind es ja gewohnt, dass eigentlich unsere ganze Anatomie auf Toten basiert. Ne? Also das, was wir lernen im Präpsaal, das sind nicht mehr lebende Menschen, das sind sogenannte Präparate, die oft auch schon bearbeitet sind. Das heißt, die sind noch zusätzlich in Formalin eingelegt worden und halt total trocken, total manchmal schon auch Jahrzehnte alt gewesen oder auch in anderen Lösungen. Also besser sieht es aus oder näher am Lebenden ist es in Alkohollösungen. Das macht einen Riesenunterschied. Aber es ist immer noch was ganz anderes, weil wir ja eigentlich sowohl als Ärzte als auch als Osteopathen lebendige Menschen behandeln, wie es bei Lebendigen aussieht. Und der Typ ist ein Chirurg gewesen oder ist Chirurg in der Schönheitschirurgie teilweise, aber auch in der Hand, in der plastischen Chirurgie, muss ich mich korrigieren, zur Rekonstruktion bei Narben zum Beispiel oder bei Handverletzungen zum Beispiel auch. Und der hat dann angefangen, während den OPs mit seinem Endoskop unter der Haut zu gucken. Wie verhält sich das Bindegewebe bei Sehnenbewegungen zum Beispiel? Ne? Und da sind halt so Sachen zutage gekommen, die man sonst vorher überhaupt nicht kannte. Er hat auf jeden Fall Neuland betreten in mehrerlei Hinsicht. Und das Buch ist auch wunderschön. Erstens sehr viele schöne Bilder. Es gibt eine DVD mitgeliefert, wo Videos mit da drauf sind. Und es wird sehr gut erläutert, was ist dieses Bindegewebe auf dieser Mikroebene? Wie flexibel ist das? Also wie individuell ist das? Und dass es keine Bewegung gibt, die der anderen gleicht, weil es sich jedes Mal neu organisiert unter unserer Haut auch. Und das hat einen hohen praktischen Nutzen auch. Es gibt sehr viele, sag ich mal, Geleitwörter oder Vorwörter oder auch so kleinere Kapitel, die von anderen Leuten geschrieben werden. Also unter anderem auch von vielen Osteopathen oder auch von Rolfern. Unser Buddy Jean-Pierre Barral ist auch mit dabei. Er schafft halt so diesen Brückenschlag und obwohl er halt ein Chirurg ist, wird er halt unheimlich viel auf diese ganzen osteopathischen oder Faszienkongresse eingeladen. Das ist eigentlich immer so einer der Top-Redner und da wird er oft mit Spannung drauf gewartet und manchmal hat er dann wirklich so Slots auf den Kongressen gehabt, so über 1,5 Stunden, wo der halt einfach lange reden kann. Und ist schön, weil es auch nicht so trocken ist, sondern auch so ein bisschen in, wie soll man jetzt sagen, ich will jetzt nicht esoterisch das Wort nutzen, aber halt auch so ein bisschen in die weitergedachte Richtung geht, ne? So rein von der trockenen Materie weg hin zur, ja, was soll ich sagen, Quantenphysik, Metaphysik oder sowas, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Buch und ein nicht irgendein Buch, was einfach nur geschrieben wird, sondern was auf wirklich jahrelanger Pioniersarbeit beruht. Deswegen ist das Buch auf jeden Fall hervorstechend.
Klasse, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut du dich in diesem Netzwerk von Therapeuten, Osteopathen und auch Forschern und Studien und Autoren auskennst. Also Hut ab, was du da alle so an Background-Wissen hast. Wir machen das jetzt bei meinem Top-Buch. Ich sage, was das für ein Buch ist und du erzählst die ganzen Hintergrundgeschichten dazu, weil dieses Buch kennst du mit Sicherheit auch. Es geht auch in die fasziale Richtung und zwar geschrieben von Luigi Stecco, der Atlas of Physiology of the Muscular Fascia. Habe ich mir mal auf dem Kongress gekauft, als ich den Sohn Antonio Stecco gehört habe und in einem Workshop mit ihm war und ich finde, die Therapieansätze von denen natürlich super spannend und habe, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich definitiv vorhabe, mir da nochmal eine Fortbildung von zu geben. Findet, glaube ich, auch immer eine hier in Hamburg statt. Mittlerweile nicht mehr, glaube ich, von den Stackos selber, sondern von irgendwelchen anderen Menschen, die das lehren. Aber ja, dieses Buch...
Kenne ich alle.
Kennst du alle. Ist im Pikin Verlag entstanden und hat auch ähnlich wie beim Gimbertow, das Gimbertow-Buch kenne ich nicht. Ich habe es von dir schon mal gehört, aber ich habe es ehrlicherweise noch nicht in den Händen gehalten. Zeigt einfach Fotografien von Präparaten, die es zu der Zeit damals so noch nicht gab. Du hattest ja schon auch angedeutet, früher waren alle Anatomie-Atlanten so aufgebaut, dass das Bindegewebe nie eine Rolle gespielt hat. Also das war einfach immer nicht da. Und mittlerweile wissen wir ja in der Therapie und Forschung, dass das Bindegewebe einen extrem hohen Einfluss zum Beispiel auf Schmerzen hat und so weiter und so fort. Und dieses Buch widmet sich einfach nur dem Hüllgewebe sozusagen. Und das liegt hier an meinem Schlafzimmer-Schränkchen und abends, wenn ich nochmal über so ein paar Fälle nachdenke, schnappe ich mir diesen Atlas und gehe nochmal, weiß ich nicht, in Richtung Unterschenkel oder in Richtung Schulter und schaue mir da an, wie die Faserverläufe und vor allen Dingen auch die Ansätze von den faszialen Systemen da sind oder faszialen Zügen. Und dieses Buch ist auch ja ein Lehrbuch, also die haben ja auch ihr Konzept dahinter verarbeitet, wie man jetzt bestimmte Schmerzregionen gut behandeln kann, aber ehrlicherweise blicke ich da nicht so richtig durch und deswegen brauche ich auch diese Fortbildung, damit ich dieses System einmal verstehe. Die haben so wahnsinnig viele Angriffspunkte definiert und das muss ich mir einmal mal anhören. Und dann wird dieses Buch noch mehr mein Lieblingsbuch sein. Was ist deine Erfahrung mit Stecco?
Ja, also das Buch hätte es auch beinahe auf meine Liste auch mitgeschafft. Also es gibt ja aus der Familie Stecco mehrere Bücher und das ist auf jeden Fall ein recht gutes Grundlagenwerk. Die Methode, die die machen, heißt Facial Manipulation, also fasziale Manipulation nach der Familie Stecco. Ja, was soll man sagen? Eine ziemlich coole Geschichte eigentlich. Also geht jetzt auch schon über mehrere Generationen hinweg. Der Luigi ist der Vater oder der Großvater vielleicht bald auch. Dieser Familie und die Kinder, Carla Stecco und der
Antonio
Stecco, genau. Die haben das eigentlich noch deutlich weiter ausgearbeitet und auch weiter verbreitet auf der ganzen Welt. Und auch nicht einfach nur so, ja, wir haben jetzt hier das neue Verfahren, wir sind hier die Geilen und so, sondern gerade weil die Carla Stecco eine Anatomieprofessorin ist in Padua, Norditalien, unheimlich auf Forschung auch basiert. Oder zumindest machen die sehr, sehr viel Forschung. Die haben echt unheimlich viele Dissektionen gemacht und da halt eben diese Verdichtung, diese Densifikation der Faszien nachgewiesen und dann halt auch darauf aufbauend weitere klinische Forschung gemacht. Ne? Und wenn man es ganz eng sieht, ist da noch viel Arbeit zu machen auf jeden Fall, aber die haben echt was geleistet auf jeden Fall. Und ich habe die Fortbildung auch noch nicht gemacht, aber ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, die das gemacht haben und auch sehr viel mir zeigen lassen und hospitiert und mich auch selber damit behandeln lassen, ist cool. Es wird uns beiden auf jeden Fall auch sehr gelegen kommen, weil es halt auch wiederum eine sehr intensive Behandlungsmethode ist. Ne? Also es geht auch schon echt zur Sache. Da wird auf den faszialen Verdichtungen wird da rumgeschrubbelt, dass einem echt manchmal die Augen aus dem Kopf treten. Und ist auch sehr komplex. Das ist auf jeden Fall der Nachteil der Methode. Also wenn du da bei der Erstbehandlung eine vernünftige Untersuchung, Anamnese und Behandlung machen willst, dann da gehen schon mal eine Stunde, anderthalb Stunden drauf. Ist recht komplex. Deswegen, ja, also erstens habe ich die Fortbildung nicht, aber zweitens ist das auch eine Sache, naja, wenn man die in seiner Essenz machen will, wo man auf jeden Fall sehr viel Zeit auch braucht und auch wiederum für einen hohen körperlichen Einsatz. Deswegen nutze ich einige Sachen davon, das Know-how, also die haben halt sehr viele Faszienketten durch den ganzen Körper präpariert und anschaulich gemacht. Das macht das Ganze sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Ich denke aber, wenn man es richtig anwendet, ist das auf jeden Fall ein recht großer Wurf, diese Methode. Deswegen sehr spannend, auf jeden Fall weiter zu verfolgen. Da wird mit Sicherheit auch noch einiges kommen aus der Richtung.
Alright, genau das wollte ich auch alles sagen, was du gesagt hast. Aber jetzt hast du es gesagt, ist okay.
Ja, du hast es gut vorgestellt.
Ja,
ja, das
wie,
unsere...
wie viele Bücher hast du zu Hause, die rund um das Thema Medizin, Osteopathie, Faszien, bla bla bla, alles so sind?
Weiß ich nicht. So mega viel sind es jetzt auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin ja letztens umgezogen, da musste ich die alle in Koffer packen oder in Kartons packen und rumschleppen. Da habe ich auf jeden Fall geflucht über die ganzen Bücher. Ich hatte vorher auch einige gespendet der örtlichen Physioschule. Ja, sind, weiß ich nicht, zig auf jeden Fall. Jetzt nicht so übertrieben viel. Ich habe auch welche, die ich noch nicht ganz durchgelesen habe und so. Das ist auch mal so ein bisschen doof, wenn die da einfach nur rumstehen. Ja. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal 60 oder so irgendwie. Ich arbeite ja auch in dem Metier, deswegen kriege ich auch immer mal welche irgendwie so zugeschickt oder so, was meine Meinung dazu ist oder irgendwie. Deswegen ist das auch ein bisschen mehr als so ein Durchschnitts-Osteopathen vielleicht, aber ja, genau. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die haben viel, viel, viel mehr Bücher. Also da ist wirklich die ganze Zimmerwand randvoll bis von oben bis unten. Ja. Macht was her. Ne?
Bei mir ist ein bisschen dieses Phänomen, und irgendein Dozent hat das mal richtig gut beschrieben. Man sieht ja einen Buchtitel und denkt so, oh geil, genau das erweitert jetzt nochmal mein Portfolio. Und dann kauft man sich das, stellt das irgendwo in den Schrank und hofft darauf, dass das Wissen nachts aus dem Buch in den Kopf fließt und man das am nächsten Tag anwenden kann. Also das geht mir, glaube ich, auch so, dass ich so ein, zwei Lehrwerke da habe. Zum Beispiel habe ich mir ein richtig dickes Buch von über Applied Kinesiologie besorgt, was ich auch durchaus interessant finde. Aber ich habe es mir auch also mehr als 5 Seiten habe ich da noch nicht gelesen. So. Und das wird sich auch aktuell nicht ändern. Aber es sieht natürlich wahnsinnig gut aus in meinem Schrank. So. Ja.
Witzigerweise, ich glaube, der Dozent, den du meinst, war Georg Harrer, einer der FDM-Pioniere auch, der sich oft auch darüber lustig macht, dass Leute irgendwie dauernd Bücher schreiben müssen und halt eben auch genau diese Anekdote, ne, mit dem Wissen, was aus den Büchern herausrieselt, herausstrahlt, der aber selber jetzt natürlich auch ein Buch geschrieben hat, an mehreren Büchern mitgewirkt hat, ne. Von daher, wenn sich Leute über irgendwas lustig machen, muss man immer gucken, was steckt dahinter, ne. Ja. Dennis, ich habe noch 2 Ehrenplätze für Bücher, die es jetzt nicht auf unsere Liste geschafft haben. Und zwar auf dein, ich weiß genau, welches Buch auf doch einen Ehrenplatz bei dir hat. Und zwar ist das Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt. mit den Händen sehen, mein Leben und meine Medizin.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch.
Du hast es gelesen, dann gibst du.
Ja, das habe ich gelesen tatsächlich. Natürlich, also als Sporttherapeut kommst du an dem Typen einfach nicht vorbei.
Kommst du nicht vorbei, ne?
Es ist zwischendurch eine ziemliche Selbstbeweihräucherung, wie ich persönlich finde. Aber es ist schon interessant, was der auf die Beine gestellt hat und sein Leben und dergleichen. Ich glaube, der hat ziemlich großen Wurf gemacht damit, dass er relativ früh einfach, das schreibt er auch in einem Buch, relativ unbedarft zum Sport gekommen ist und dann, ich glaube, am Anfang erst Hertha BSC Berlin betreut hat und dann von Bayern abgeworben wurde und ab da ist die Geschichte, glaube ich, selbst, weiß ich nicht, Nicht-Medizinern bekannt. Also kein Mensch kennt Müller-Wohlfahrt nicht. Punkt. Mehr möchte ich da jetzt erstmal nicht zu sagen, weil vielleicht lerne ich den nochmal irgendwann kennen, dann möchte ich mich nicht irgendwie verbrennen.
Ja, beeil dich. Der hatte auch schon ein gewisses Alter erreicht, glaube ich, ne?
Ja, ja, der bietet jetzt auch so, da habe ich schon mal Werbung von gesehen, so Masterclass-Online-Kurse an, wo er dann so sein Konzept und seine Herangehensweise verkauft. So, also er nimmt ja für sich ein, wahnsinnig gut palpieren zu können.
Ja.
Punkt.
Mein Ehrenplatz ist Tamme Hanken, das Glück der Pferde in meinen Händen. Der Typ hat ja schon öfter mal eine Rolle gespielt in diese. Ja, ist, ja.
Okay, es könnte auch ein Kochbuch sein, so für Pferdefleisch.
Ja. Ach so, ja, genau, kann sein. Ich bin mir relativ sicher, dass der Typ vor Pferdefleisch nicht zurückgezuckt ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe das irgendwo mal auf einem Flohmarkt oder so gefunden und dachte, geil, nehme ich mal mit, lese ich mal rein. Ist halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz so gut an das Buch. Erzählt halt so ein bisschen, wie so ein Bauernjunge irgendwie dazu gekommen ist, mit seinen Händen auch mehr zu spüren als der Durchschnittsmensch und daraus halt eben auch eine Erfolgsgeschichte gemacht hat. Ja. Genau. Wir beide können nicht mehr bei ihm hospitieren. Der ist ja auch schon von uns gegangen.
Ja,
hätte man mal machen können. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche Sachen zu lernen von Leuten, von irgendwelchen vermeintlichen oder echten Koryphäen, macht das einfach. Das ist auch meine Empfehlung, weil es gibt schon einige Leute, mindestens 3 Stück, die, von denen ich irgendwie, mit denen ich ein bisschen zu tun hatte, so ein bisschen in einer Lehrerperspektive, die mittlerweile auch über den Jordan gegangen sind. Mhm. Deswegen muss man auch echt gucken, wenn man sein Wissen haben will oder mit Leuten zusammenarbeiten will, dass man das auch irgendwann macht, bevor es vielleicht irgendwann zu spät ist.
True, true.
True.
So sieht's aus.
Ja.
Alright, klar, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Sollen wir mal ein kurzes Break machen? Wie sieht's aus?
Das machen wir.
Ich müsste nochmal meine Kaffeetasse befüllen und meine Bierflasche aufmachen. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Herzlich willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Und heute bringen wir mal eine Kategorie wieder zurück ins Spiel, die wir schon länger nicht mehr bearbeitet haben. Dennis, ich stelle dir heute mal 3 Entweder-Oder-Fragen.
Alright.
Bist du bereit dafür?
Ja, immer. I was born ready, würde Method Man sagen. Ja.
Hat Blade auch gesagt, glaube ich.
Okay.
Nämlich, Blade ist das perfekte Beispiel dafür. Du, in deiner Praxis kannst du dir die Frage stellen, es kommen sehr spezielle Patienten zu dir. Der eine wäre ein Vampir, der andere wäre ein Werwolf. Und sie haben Kiefergelenksdysfunktion. Ah. Wen würdest du lieber behandeln?
Interessant. Okay. Das heißt, ich darf ja von beiden nicht gebissen werden.
Besser
ist
das
beim Werwolf auch so? Oder frisst der einen einfach nur auf?
Ja, ich weiß es auch nicht genau. Da gibt es verschiedene Anekdoten zu. Ja, ich glaube nicht.
Sehr spannend. Da ich auf jeden Fall mir mal das Gebiss eines Vampirs ansehen wollen würde, würde ich den Vampir bevorzugen. Allerdings müsste ich da wahrscheinlich 3 Gummihandschuhe anziehen, damit ich nicht an den Eckzähnen vorbeischramme. Mhm. Aber ich glaube, ein Werwolf hat einen relativ, obwohl da gibt es auch unterschiedliche Darstellungen, aber der hat ja ein relativ wolfsähnliches Maul. Da finde ich den Dracula spannender. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, hätte ich vielleicht auch gemacht. Ich habe mir bei beiden gedacht, dass es ein bisschen schwierig wäre, das mit dem Terminkalender zu koordinieren. Die Vampire, wenn es sich nicht um den Daywalker handelt, müsste man ja dann irgendwie bei Dunkelheit unterbringen und so. Im Winter geht das, aber im Sommer wird schon schwierig, wenn es bis um 10 Uhr draußen hell ist. Dann so lange will ich eigentlich nicht mehr arbeiten in der Praxis. Dann müsste man da gucken. Und dann vielleicht mit so, es gibt ja so bei Haitauchern oder auch bei Metzgern, glaube ich, gibt es solche Kettenhandschuhe, ne, wo du so ein Kettenhemd an den Fingern hast. Das auf keinen Fall mit diesen sauscharfen Messern.
Du bist schon richtig deep vorbereitet. Also
wenn ihr
Vampire seid, meldet euch bei Klaas.
Genau. Deswegen hätte ich auch an die Vampire gedacht, wäre aber auf jeden Fall sau vorsichtig. Und mit dem Werwolf gibt es ja, wie gesagt, verschiedenste Darstellungen, aber wenn der nur einmal im Monat halt irgendwie mutiert und dann durchdreht, dann müsste man einfach nur auf die Mondphase achten und so. Und dann wenn man da vielleicht leichteres Spiel.
Ja, immer wenn er sich verwandelt, kriegt er Kieferknacken oder sowas. Das musst du dann.
Ja, genau.
Musst du parallel beim Prozess dabei sein.
Ja. Oh je. Na gut. Nächste Kategorie. Ein bisschen auch anknüpfend dabei. Du kriegst einen Hund zugeteilt, einen Therapiehund bei dir in der Praxis, der immer schön mit dabei ist, der die Leute willkommen heißt in der Praxis. Und du könntest dich entweder dafür entscheiden, einen richtig massiven American Pitbull dahin zu kriegen, der richtig ein fettes Teil ist, richtig dicker Kopf und große Brustmuskeln und so, der aber super lieb ist, richtig richtig nettes Kerlchen, super freundlich, immer schwanzwedeln, sieht aber sich richtig furchteinflößend aus. Oder so ein kleines Paris Hilton Schoßhündchen, so richtig kleiner Kläffer, der super niedlich aussieht, aber dauernd am Kläffen ist und auch dauernd anfängt, bei den Patienten an den Turnschuhen rumzurammeln. Welchen willst du haben?
Alter, auf jeden Fall das große Viech. Also ich weiß nicht, was die Züchtungsindustrie sich bei diesen kleinen Handtaschenhunden gedacht hat. Also die sind immer nur am Zittern und die gucken immer so bring mich einfach nur um. Ich habe keinen Bock mehr. Also ja. Da habe ich echt, da habe ich kein Verständnis für. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich vor so Kampfhunden durchaus auch Respekt habe. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Aber ich bin halt nie mit Hunden groß geworden und was weiß ich, wenn ich mal irgendwie einen Hund sehe oder in der Nähe habe, dann streichel ich den auch gerne und kraule ihn auch gerne und behandle Hunde auch immer ganz gerne. So, also versuche da immer schon so ein paar Griffe zu machen und das finden die meisten Hunde richtig geil, therapeutisch. Aber ja, es wäre mir auf jeden Fall lieber, den sanften Riesen zu haben, als so eine kleine Zicke.
Ja. Ja, geht mir ganz genauso. Gute Wahl.
Ja,
nächster und letzter Punkt. Du wirst mit einer osteopathischen Superfähigkeit ausgestattet. Und sobald du die Hand auf den Patienten auflegst, könntest du entweder die Gedanken des Patienten lesen oder die Emotionen spüren.
Okay, ich muss auf jeden Fall die Gedanken lesen. Also okay. Ja, wahrscheinlich will ich das dann irgendwann nicht mehr. Wahrscheinlich ist das dann auch irgendwann ein Fluch. Ich kann die Leute gar nicht mehr anfassen, ohne sofort ihre Gedanken zu erkennen. Aber es ist natürlich super spannend zu wissen, was Leute denken. Also das wäre schon interessant. Und das kann man natürlich dann auch wahnsinnig für sich nutzen. Also im Guten wie im Schlechten. Aber das fände ich besser als Emotionen. Die kriegst du auch über zum Beispiel über das Sehen einfach ganz gut raus oder über die Feuchtigkeit der Schweißdrüsen und so weiter und so fort. Da bin ich auf jeden Fall beim Gedanken.
Ja, ich stelle mir so vor, wenn die Patienten denken, boah, hat der Typ Mundgeruch, hoffentlich kommt er nicht noch näher oder setzt er gleich seine Maske wieder auf oder irgendwie sowas.
Also es ist doch, das wäre doch ein Top-Tipp, dann lässt du auf einmal, lässt du los und gehst mir eben kurz, ich habe immer Kaugummis bei mir im Schrank und wenn ich beim Türken war und Sucuk gegessen habe, tags, da muss auf jeden Fall mal ein Fresh Mint her, ja.
Ja, wäre auch tatsächlich ganz gut, um mal wieder ehrliches Feedback zu kriegen, so auf jeden Fall. Ne? Das ist, Und das mit den Emotionen spüren finde ich auch spannend, weil vielleicht sprechen wir da auch mal in der Folge nochmal gesondert drüber, weil es auch Leute gibt oder ich auch schon Situationen hatte, wo ich der Meinung bin, ich empfinde die Emotionen des Patienten nach. Also wo Leute traumatisiert waren, wo Leute da bestimmte Probleme hatten, habe ich nicht so viel Erfahrung gehabt, aber in einigen Fällen dachte ich so, boah, ich fühle mich echt richtig traurig, ich fühle mich echt gerade richtig niedergeschlagen, warum ist das so? Oder mir steigt eine Wut hoch, so wo ich jetzt nicht genau weiß, wo kommt die her? Und da kenne ich auf jeden Fall auch Kollegen, die sagen, dass sie das ähnlich schon erlebt haben, ne? Dass sie so manchmal Emotionen auch wahrnehmen, die nicht aus einem selber kommen, sondern vom Patienten und so. Das breiten wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge neu aus.
Ja.
Oder?
Gute Ideen, Junge. Respekt.
Ja. So viel zu entweder oder.
Machen wir noch ein bisschen Musikantenknochen, oder?
Ja, richtig.
Unsere Playlist Musikantenknochen auf Spotify zu hören, habe ich auch schon gesehen, da sind schon ein paar Likes da geblieben. Ich glaube, der ein oder die andere hat da vielleicht auch schon mal einen Track für sich gefunden. Ich habe heute drei Songs vorbereitet, die zwei davon gehen richtig nach vorne und einen finde ich richtig geil. Also heute lasse ich mal richtig Schätze aus dem Kästchen raus sozusagen. Und eine Sache noch zum Song. Letzte Folge habe ich gesagt, Cracker Island ist A$AP Rocky und Gorillaz. Und als ich den Song dann draufgepackt habe, habe ich gesehen, es war gar nicht A$AP Rocky, sondern Thundercat. Und Thundercat war auch eine Vorband von den Chili Peppers. Deswegen hatte ich das kurz vertauscht, das nochmal, um es klarzustellen. Und ich fange mal an mit meinen Tracks. Und der erste Track ist von Manu Digital oder Manu Digital. Und der hat zusammen mit verschiedenen Sängern ich würde mal sagen, aus dem DAP-Bereich so Aufnahmesessions gemacht, wo er einfach immer mit so einem kleinen MIDI-Recorder so ein paar Beats reingeschmissen hat und die wir haben angefangen zu rappen. Und ein Track mit einem sogenannten Dimas J ist dabei entstanden bei den Digital Paris Sessions und den feiere ich hart ab. Also wenn ihr mich mal in der Praxis sehen wollt, nach getaner Arbeit und ich mache da Kniesprünge und hüpfe und springe, dann höre ich gerade mal und digital. ja, hau du mal den nächsten drauf.
Ja, geht genau in dieselbe Richtung. Ein Song, wo ich auf jeden Fall richtig den Drang spüre, abzugehen, ist Perfect the Exceder. So ein bisschen elektronisch von Mason und Prince the Superstar. Ich möchte damit auch Flo grüßen, der mir den Song nach jahrelang, wo ich nicht wusste, was ist das für ein Song, der mir den mal wieder vorgespielt hat, wo ich dachte, yes. Das war bei einem unserer osteopathischen Konferenzen oder bei unserem Wildabenden. Yeah. Deswegen Grüße nach Nordhamburg.
Ja, yeah, alright. Mein zweiter Track ist von einem Sänger oder einer Gruppe, ich weiß es gar nicht genau. Songamin heißt die Gang auf jeden Fall und die haben den Bongo-Song rausgebracht und der Beat ist eine Bongo-Trommel. Es ist ein Instrumentallied und geht auch richtig nach vorne. Muss man laut hören, Abfahrt.
Mein nächster Song ist von Shaggy, der Song Oh Carolina. Wie ich finde, richtig guter Remix, dem Original recht treu geblieben. Auch. Auf jeden Fall richtig guter Laune.
Ja. Und ja, mein dritter Song ist wirklich ein Track, den ich jedem ans Herz lege, der so richtig im Sack ist nach einem Tag voll Arbeit und einfach nur noch den Kopf freimachen will. Und zwar von Pöbel MC, Gelebte Weisheiten Part 1. Geht darum, wie man einfach nach der Arbeit die Handbremse loslässt. Und ich habe mich königlich amüsiert, als ich das erste Mal gehört habe. Und dieser Song gibt mir immer gute Laune. Wenn ihr Feierabend habt, macht euch eine Flasche von irgendwas Leckerem auf und hört diesen Track und habt viel Spaß.
Ja, mein letzter Song, wenn ihr demnächst mal wieder mit ein paar Tschetschenen am Autoscooter steht, auf dem Hamburger Dom oder auf irgendwelchen lokalen Kirmeskreisen. Der perfekte Song, der da gepumpt werden sollte, ist von Seth Gecko, Shalom, Salam, Salü.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, jetzt geht's richtig rund hier. Im nächsten Disco kann kommen. Übrigens bin ich bald wieder als DJ engagiert auf einem Geburtstag von Freunden, bei denen ich auch auf Hochzeit aufgelegt habe.
Yeah,
buddy. Ja, da präpariere ich gerade auch meine Playlist und ein paar Musikantenknochen-Songs haben es da auch definitiv drauf geschafft. Da wird ordentlich eskaliert.
Ja, sehr gut. Frag mal, ob ich auch kommen darf als dein Buddy.
Genau,
ich bringe auch diese asiatischen Katzen mit, die mit der linken winken, wo man immer die rausgepackt wird, wenn Rapmusik gespielt.
Ich schicke mal ein Foto, wenn es soweit ist. Die sind Teil meiner Show. Und ein anderer Teil meiner Show ist, ich trage selbst eine Wrestling-Maske. Aber dazu vielleicht später mehr.
Okay,
wir kommen zur Kette, Klaas. Du bist heute an der Reihe und bevor
konzentrieren.
Verpasse nochmal eben einen Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Lieben Dank, dass wir so viele Nachrichten und Rückmeldungen jetzt auch auf das Gewinnspiel, was wir gemacht haben, bekommen haben. Da werden wir jetzt auch bald noch die Gewinner auslosen. Es würde uns unwahrscheinlich viel helfen, wenn ihr auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, einfach eine Bewertung da lasst, irgendwie Sterne, was schreibt oder sonst wie. Also wir stecken hier sehr viel Zeit und Liebe in dieses Projekt und versuchen so ein bisschen zu wachsen und versucht ihr doch bitte uns ein bisschen zu promoten, wenn ihr Fortbildungen habt oder Osteopathie studiert, stellt euch vor die Klasse, vor den Kurs und sagt, das müsst ihr alle hören und das Ganze nochmal so ein bisschen mit anzutreiben. Klaas und ich haben noch ein paar Ideen, wie wir auch noch oder was wir auch noch in Ergänzung zu diesem Podcast machen können. Dafür brauchen wir aber nochmal ein bisschen mehr Fundament und es wäre cool, wenn ihr uns einfach weiterhin promotet.
So. Wahre Worte.
Jetzt lese ich mal einen Text vor, den der uns zugeschickt wurde über Instagram von Alexei, und das ist dann am Ende dein Auftrag. Und zwar hat er geschrieben: Hi Leute, ich bin Osteopath Rookie und habe einen interessanten Fall gelöst. Ein 26-jähriger Dude hatte immer wieder tränende Augen, besonders beim Sport war es immer der Fall. Er war schon mal bei meinen Kollegen, die sehr viel Erfahrung haben, und es hat immer nur für 1-2 Wochen geholfen. Dann waren die Tränen wieder da. Ich machte dasselbe wie die Kollegen, also klassisch Kranio, besonders im Gesicht, und HWS und CTÜ. Was meine Kollegen aber übersahen, war die krasse Spannung der Dura, die ich dann mobilisierte und als Hausaufgabe mitgab. Seitdem hat der Typ keine Beschwerden, selbst nach 3 bis 4 Stunden Sport. Könnt ihr mal eine Kette bauen von der Dura zum Tränenkanal? Lieber Klaas, let's go.
Okay, eigentlich auch wieder ganz gut, so ist ja halbwegs naheliegend. Das spielt sich ja alles im Inneren des Schädels ab. Okay, also die Tränendrüse, beziehungsweise wenn es tränt im Auge, das wird ja bekanntermaßen durch den Parasympathikus ausgelöst, dass es da halt die Säfte zum Fließen kommen. Die parasympathische Versorgung in dem Bereich, das habe ich glücklicherweise nochmal nachgeschlagen, weil wir letzte Woche oder bei der letzten Folge über das Ganglion Pterico Palatinum gesprochen haben. Dieses Ganglion verschaltet nämlich auch die parasympathische Innervation der Tränendrüse. Und dann sind wir wieder im Bereich des Flügels des Keilbeins, wie der Name Pteri sagt. Ne? Ich glaube, alle männlichen Zuhörer kennen den Dinosaurier Pteridactylus hieß der, glaube ich. So ein geflügelter Dinosaurier. Das heißt, der Keilbeinflügel, wo der durchgeht durch einen Kanal, dieser Nerv. Da wären wir also beim Os sphenoidale, dem Keilbein. Und da sind wir schon wieder sehr nah an der Dura, nämlich an der Sella Turcica, dem sogenannten Türkensattel, setzen die Dura-Duplikaturen an. Also das heißt die Falx Cerebri und das Tentorium Cerebelli. Also zwei sehr massive Strukturen, die das Gehirn ausspannen wie zwei sehr große Segel und halt eben als diese reziproke Spannungsmembran arbeiten in dem Bereich. Mhm. Also dass wir davon ausgehen, dass Spannung über die Dura wirklich vielleicht auch über den ganzen Kanal hinweg, also über die ganzen Rückenmarkshäute hinweg bis in den Kopf geraten. Das ist meine Kette. Dura sei sie im Rücken, ne? Vom Rücken geht das komplett hoch bis in den Gehirn rein. Dura-Duplikatur am Sphenoid durch den Kanal hindurch zum Ganglion, Pterigopalatinum, zur Tränendrüse.
Bam. Gut.
Was ich ganz cool fand, der Hörer hatte nochmal hervorgehoben, dass er halt auch Hausaufgaben mitgegeben hat zur Dura-Mobilisation. Das sehe ich zum Beispiel auch bei den Studenten ganz oft, dass sie halt eben diese Dura-Tests im Sinne von diesem Slump-Test, also diesem nach vorne gebeugten Test, gar nicht kennen. Weil man diese Tests, die sind schulmedizinisch, sollten aber auch eigentlich osteopathisch sein, auch sehr gut verwenden kann, um das halt als Heimübung mitzugeben, ne? Dass man so diese Dura mobilisiert. Und das war ja auch bei dem einen Fallbeispiel von dir zutreffend, ne? Dass man das halt einfach auch zu Hause machen kann, richtig schöne Dehnungen da reinbringt und sich da auch echt gut helfen kann mit. Mhm. Deswegen immer den Patienten Hausaufgaben mitgeben und sich mit der Neuraldynamik beschäftigen.
Alright, klasse.
Sehr gut. Genießt euren Erfolg, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Patienten gut helfen könnt.
Aber bleibt demütig. Baral hat ja mal gesagt, ich genieße den Erfolg nicht ekstatisch und ich genieße meine therapeutischen Niederlagen. Oder was heißt genießen? Oder ich leide nicht so stark unter den therapeutischen Niederlagen. Und damit schifft man sich, glaube ich, ziemlich cool durch die ganze Nummer.
Ja. Richtig.
Alright, wir hören uns bald wieder, Klaas. Ich wünsche dir ein verdammt gutes Wochenende.
Au revoir.